ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Katrin Hartmann. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Journalistin, kommen aus Ulm und sind seit vielen, vielen Jahren in der Welt unterwegs. Haben Sie in sich so etwas wie ein Reisegehen?
Was das persönliche Reisen angeht, geht so, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich eigentlich gerne daheim, weil ich wohne in München und da ist drumherum so viel schön, dass ich denke, ich lebe da, wo andere Urlaub machen. Da zieht es mich gar nicht so in die Welt. Aber was Recherchen betrifft, da zieht es mich tatsächlich in die Welt, um Missstände aufzudecken, aber auch zu schauen, was machen Menschen dort, um diese Missstände zu beheben.
Ja, das sprechen Sie gerade an. Da waren Sie vor allen Dingen in den Ländern des Südens unterwegs und nicht so eben wie andere als Touri, weil es eben Ihr Job ist. Als Journalistin sind Sie unterwegs und da haben Sie ganz bestimmte Orte besucht und Menschen, die wir sonst im Alltag wohl nicht treffen würden. Was ist Ihnen da das Anliegen? Sie haben es gerade schon mal durchklingen lassen mit den Missständen.
Also ich war, meine allererste Reise in den Süden war nach Bangladesch und das ist ja nun eins der ärmsten Länder der Welt, damals jedenfalls auch gewesen. Und ich habe dort, die Missstände, die ich dort recherchiert habe, war aufzudecken, was hinter diesen Mikrokrediten steckt, die hier so bejubelt worden sind und als Lösung für die Armut gefeiert worden sind. Und ich habe mir da immer schon gedacht, da kann doch was nicht stimmen. Also ich will keine Schulden haben, niemand von uns will Schulden haben. Warum sollen ausgerechnet Arme sich mit Schulden aus der Armut befreien? Daran habe ich nie geglaubt. Und das habe ich vor Ort recherchiert und hatte das große Glück, dort mit einer Kleinbäuerinnen- und Kleinbauernbewegung unterwegs zu sein, die mich wirklich ganz nah zu den Menschen gebracht haben. Und seit dieser Zeit suche ich auch wirklich immer bei Recherchen den Kontakt zu Graswurzelbewegungen wie diesen, weil ich da zum einen ganz klar sehe, was solche falschen, das falsche Gute, wie ich es nenne, oder falsche Lösungen mit den Menschen machen, aber auch auf der anderen Seite, wie sie für eine bessere Welt kämpfen. Nicht nur Missstände abschaffen, sondern wirklich Utopien haben, wie sie anders leben wollen.
Wobei Ihnen jetzt wahrscheinlich viele widersprechen würden, gerade was die Mikrokredite angeht. Ich meine, da gab es immerhin, Mohamed Yunus hat den Friedensnobelpreis, ich glaube 2006 war das, bekommen, oder?
Richtig, genau.
Und wie kann das schlecht sein?
Ja. Tatsächlich. Und wenn man nicht vor Ort war, dann klar glaubt man das. Und es gibt wunderschöne Bilder, die zeigen, wie da die glücklichen Frauen auf den Dörfern in ihren Charis da stehen und da Kredite aufnehmen. Aber die in den Dörfern, in denen ich war, hieß es, dieser Mann gehört ins Gefängnis. Also die waren
Warum?
Richtig wütend. Naja, die Grameen Bank, die hat Geld eben an Menschen verliehen, insbesondere an Frauen, und die mit sehr, sehr hohen Zinsen wieder eingefordert. Also 20% waren es, glaube ich, damals. Es ist total irre. Und ich meine, ich bin, nachdem ich ja freiberuflich bin, weiß ich, es ist nicht ganz einfach, unternehmerisch tätig zu sein und zu glauben, dass Frauen auf einem bangladeschischen Dorf, was kann man da selbstständig groß machen? Da kann man einen Teestand eröffnen, eine Nähstube, und so viel braucht es davon nicht. Und deswegen habe ich habe dort festgestellt, die meisten nehmen das Geld auf, weil sie Hunger haben, weil sie Essen nicht mehr bezahlen können, weil sie medizinische Versorgung nicht bezahlen können, und dann landet man in der Schuldenfalle. Und ich glaube, das Dramatischste, was ich dort gesehen habe, was mir auch immer noch, was ich immer noch unbegreiflich finde, dass ich damals an einem Ort im Süden war, das ganz extrem damals schon von der Klimakrise betroffen war, wo es paar Jahre vor meinem Besuch ein Wirbelsturm gab und einen kleinen Tsunami gab, der viele Tote gefordert hat und Menschen alles verloren haben, und genau diese Banken und auch die feine Grameen Bank ist dorthin und hat die Schulden wieder eingetrieben mit Zinsen und hat den Leuten tatsächlich das Geld, das sie als Hilfe bekommen haben, sogar abgepresst. Und das war wirklich dramatisch.
Waren Sie so nah dran an den Frauen dann, dass Sie mitbekommen haben, was mit ihnen passiert ist, die sich dann wirklich massiv verschuldet haben und die Schulden dann anschließend nicht bedienen konnten?
Ich war zumindest so, ich war in den Dörfern, ich habe da auch wir waren da eben zusammen unterwegs und haben da auch bei den Menschen zu Hause in den Hütten geschlafen. Ich habe jetzt nicht die gewalttätigen Szenen mitbekommen, aber ich habe wahnsinnig viel erzählt bekommen.
Zum Beispiel?
Und dass die Geldeintreiber zu denen nach Hause gehen, nicht mehr gehen, bis sie ihr Geld wieder haben. Dass Leute, wenn jemand in der Familie gestorben ist, die Geldeintreiber kommen, auch von den sogenannten guten Banken kommen und das Geld dann zurückverlangen, weil sie wissen, da ist vielleicht Geld für die Beerdigung da. Ich war bei einer Familie, wo sich die Mutter das Leben genommen hat, damit sie die Schulden nicht mehr zurückbezahlen kann. Und ich war in Dörfern, wo die wirklich so viele Frauen seit teilweise 30 Jahren verschuldet waren und gesagt haben, wir mussten unser Land, das uns ernährt hat, verkaufen. Und jetzt haben wir Hunger. Und das war wirklich echt, echt erschütternd.
Ja. Jetzt haben wir schon einiges gehört, was Sie recherchiert haben über die Mikrokredite von Muhammad Yunus und die Grameen Bank. Er hat ja 2006 den Friedensnobelpreis erhalten. Aber eigentlich war es, wie Sie geschildert haben, eine reine Abzocke. Das haben Sie dann öffentlich gemacht. Was passiert
dann? Das habe ich dann öffentlich gemacht. Und das war zu einer Zeit, als Muhammad Yunus ja wirklich sehr verehrt worden ist. Der hatte ja auch immer dieses traditionelle bangladeschische Gewand an, sodass die Leute ja wirklich gedacht haben, das ist einer aus einem armen Land. Aber tatsächlich war Muhammad Yunus, kommt aus einer reichen Familie, der ist Juwelierssohn, der kommt aus der totalen Top-Elite von Bangladesch, der hat in den USA studiert, der hat zu Armen keinen Bezug. Es ist ja ein Reicher. Und deswegen fanden den auch viele Leute, glaube ich, einfach so toll. Das war so auf einer Ebene. Viele Promis haben den ja total verehrt. Von Angelina Jolie bis, ich weiß gar nicht, Bono, glaube ich, auch jedenfalls.
War das so einer so von uns?
Keiner, der sich, nein, auf gar keinen Fall. Der kam nach seinem Studium in USA und da hat er, glaube ich, auch schon an der Uni gearbeitet, nach Bangladesch, und hat diese Bank da mit begründet. Und weil der auf diesem hohen Sockel stand und weil der in Deutschland so verehrt worden ist und die Idee, man gibt den Armen einfach Kredite, dann können sie sich an ihrem eigenen Job aus der Armut ziehen. Wir müssen nichts machen, wir müssen keine Schulden erlassen, wir müssen nicht irgendwas zahlen. Das kam natürlich gut an und entsprechend bin ich da. Und das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich war ja vor Ort. Ich war ja in mehr als 13 Dörfern und habe schreckliche Geschichten gehört, die ich dann veröffentlicht habe. Und es gab jede Menge Wut, aber nicht gegen Muhammad Yunus und dieses System der Mikrokredite, sondern gegen mich. Ich weiß noch, dass eine der ersten Geschichten, die ich in einem Magazin geschrieben habe, so wütende Reaktionen hervorgerufen hat, dass manche Yunus-Fans gesagt haben, dieses Heft, das muss vom Kiosk und in der nächsten Ausgabe muss eine Entschuldigung gedruckt werden. Sie wollten es einfach nicht hören. Ich hatte dann auch mit ein paar Leuten, die den so verehrt haben, Diskussionen. Und ich sagte, aber ich war doch da, ich habe es doch gesehen. Ich habe Informationen aus erster Hand und das ist so ignoriert worden und das fand ich wirklich total schräg, weil ich ja also nur das gemacht habe, was ich als Journalistin halt mache, versucht, ja, die Wahrheit rauszufinden.
Nur es stellen sich ja ganz viele Fragen bei dem, was Sie da erzählen. Es gibt ja auch ein Friedensnobelpreiskomitee, das muss sich ja Dinge auch erstmal anschauen und gucken, ob das wirklich wirksam ist. Gab es denn keine positiven Beispiele, die Sie finden konnten?
Wenige tatsächlich. Aber diese positiven Beispiele waren Menschen, Familien, die eh schon Geld hatten. Also wenn man schon ein bisschen Geld hat, wenn man in der Stadt lebt, wenn man jetzt nicht hungern muss, wenn man nicht krank ist, wenn man keine kranken Kinder hat, wenn man nicht in einer Gegend wohnt, wo das die von Überschwemmungen gefährdet ist und es ist schon relativ schwierig in Bangladesch, dann kann das klappen. Aber es gibt auch Studien, ich habe ja dort auch WissenschaftlerInnen getroffen, die das untersucht haben vor Ort und zum gleichen Ergebnis kamen, es gibt einen Teil, der profitiert davon, aber der größere Teil eben nicht. Und auch die davon profitieren, da kommt die nächste Umweltkatastrophe, die nächste Überschwemmung, der nächste Sturm und dann ist der Kiosk weg.
Wie viele andere Journalistinnen und Journalisten haben Sie denn noch getroffen, die genauso kritisch darüber berichtet haben wie Sie?
Doch, da gibt es schon einen Kollegen, der auch ein Buch darüber geschrieben hat. Gerhard Klaas hat damals, mit dem hatte ich auch Kontakt, das Buch Die Mikrokreditlüge geschrieben. Und wir haben uns da auch viel ausgetauscht dazu, weil der auch eben lang vor Ort war, nicht nur in Bangladesch, sondern auch in Indien. Und haben aber auch festgestellt, es sind nicht so viele, weil viele, die dann versuchen, den Kontakt über die Bank zu machen, kriegen halt ein ganz anderes Bild gezeigt. Oder die das versuchen, über eine Organisation zu recherchieren und dort quasi so im Aquarium, sage ich immer, durch ein armes Land fahren. Das gibt es ja auch. Also in einem gated Community Hotel wohnen. Da kriegt man ein anderes Bild. Und ich hatte wirklich einfach dieses Glück, mit der Graswurzelbewegung unterwegs zu sein, die kennenzulernen und wirklich bei den Menschen zu sein. Was auch echt mühsam war. Also wir sind mit klapprigen Bussen und auf abenteuerlichen Schiffen durch die Gegend gefahren. Wir haben in den Hütten mit den Menschen geschlafen. Wir haben viel, viel Zeit verbracht vor Ort. Und so habe ich halt das Gefühl gehabt, ich habe auf einmal wirklich was total verstanden. Ich habe verstanden, was macht Armut mit den Menschen? Was machen falsche Lösungen mit den Menschen? Was heißt eigentlich Klimakrise? Und was machen Menschen vor Ort? Weil wir haben ja immer so ein Bild vom Süden, vom sogenannten globalen Süden. Das sind passive Opfer, denen muss man helfen. Aber das stimmt nicht. Und das war, deswegen hat mich diese Reise, das klingt immer total pathetisch, wenn ich sage, aber die hat mich wirklich verändert. Und ich bin da wirklich, klingt auch krass, aber ich bin aus einem der ärmsten Länder wirklich als zuversichtlicher Mensch wieder nach Hause gekommen.
Das muss man sich mal in den Ohren zergehen lassen. Folgendes Zitat: Wohltätigkeit ist die Ersäufung des Rechts im Mistloch der Gnade. Katrin Hartmann, wo haben Sie denn das gefunden?
Das ist ein Zitat, das mir auch wirklich gut gefällt, das Pestalozzi zugeschrieben wird. Und das beschreibt aber eigentlich ziemlich gut, worum es geht. Dass Charity letztlich in das fällt, was ich das falsche Gute nenne, Charity, Wohltätigkeit, nichts an den Strukturen rüttelt, nicht an den Ursachen für all die Krisen, nicht an den Ursachen von Armut und all dem, was daraus folgt, sondern im Prinzip das System erhalten will und ein Pflaster draufkleben will und noch ein bisschen Glitzer drüber schütten. Ja. Also das macht einfach, Wohltätigkeit hat nichts mit Rechten zu tun, hat nichts Emanzipatorisches, sondern bedeutet im Prinzip, die Reichen geben ein bisschen Brosamen ab nach unten.
Fürs eigene Gewissen.
Fürs eigene Gewissen, dafür, dass sie nicht behelligt werden, dafür, dass sie Dinge vermeiden können, wie eine Vermögenssteuer zum Beispiel. Also, dass sie eine echte Gerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit vermeiden können. Und das finde ich bei all diesen Sachen des falschen Gutes, seien es Mikrokredite oder andere Dinge der vermeintlichen Wohltätigkeit, das ist der größte Bremsklotz für echte Veränderungen, weil es beruhigt Menschen, suggeriert, muss sich gar nichts wirklich ändern, man kann an ein paar Stellschrauben drehen und dann passt alles. Und das finde ich, das Schlimmste dabei finde ich, es erweckt den Eindruck, als könnte man gar nichts ändern. Und es nimmt auch den Menschen, die wirklich was ändern und Utopien und Vorstellungen haben und dafür kämpfen, im Prinzip die Stimme. Das macht die irgendwie, stellt die irgendwie ruhig. Und das, da versuche ich dagegen anzuschreiben und anzurecherchieren.
Vielleicht kurz nochmal zu Pestalozzi, Schweizer Pädagoge. Wie hat der das denn erlebt? Der muss ja irgendwie drauf gekommen sein.
Tja, das ist eine gute Frage. also es gibt halt einfach, dass das Problem an Ungerechtigkeit ist ja, dass es nicht nur Armut gibt, sondern dass die Kehrseite der Armut immer Reichtum ist.
Ja.
Und das hat er natürlich vermutlich auch
wahrscheinlich die Ungleich, ne?
Also erlebt. Also dass es eine Ungleichheit gibt, bei der die einen einfach sehr, sehr viel haben und man muss sich fragen, woher eigentlich, und die anderen sehr wenig. Und es gibt ja bei dieser ganzen Wohltätigkeit immer so dieses geflügelte Wort, das eben Reiche und Überreiche gern benutzen. Wir geben etwas zurück. Und wenn man sagt, wir geben etwas zurück, ja, was habt ihr uns denn vorher weggenommen? Und deswegen finde ich das wunderbar. Im Mistloch der Gnade heißt halt im Prinzip, ja, es gibt keinen Anspruch, sondern man kann nur darauf hoffen, dass einem vielleicht irgendjemand selektiv hilft und vielleicht das Glück hat, dass man zu denen gehört, die da vielleicht ein bisschen was abbekommen.
In Ihrem Buch Mutig statt machtlos, da benennen Sie dann auch die Zahlen, und in Deutschland besitzen 3.300 Menschen fast ein Viertel des gesamten Finanzvermögens. Also ist das eigentliche Problem, diese ungleiche Verteilung?
Das ist eins der größten Probleme, ja. Und nicht nur, also das ist tatsächlich eins der größten Probleme, weil das Gegenteil, das waren ja zwei Meldungen, das ist ja eine der Meldungen, die letzte Woche durch die Medien ging, das Gegenteil davon, also die andere Meldung ist, dass die Hälfte der BürgergeldempfängerInnen sich nicht mal ausreichend Essen leisten kann in einem reichen Land wie Deutschland, das an Platz 3 der Welt steht mit den meisten Überreichen. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und wenn man sich anschaut, wie die Zahl der Milliardäre und Milliardärinnen gestiegen ist, die selbstverständlich nicht dafür gearbeitet haben, sondern deren Vermögen sich einfach vermehrt, dann ist es einfach schreiend ungerecht, während einfach BürgergeldempfängerInnen nicht wissen, selber auf Essen verzichten, damit ihre Kinder genügend zu essen haben. Und das können wir als Gesellschaft einfach nicht zulassen.
Ja, da können wir dem Pestalozzi-Zitat andere Zitate aus der deutschen Politik gegenüberstellen. Ich glaube, Jens Spahn sagte doch mal so etwas wie: in Deutschland muss doch niemand hungern.
Ja. Stimmt aber halt leider nicht. Es gibt wirklich einen beträchtlichen Anteil an Ernährungsarmut tatsächlich in Deutschland und auch Mangelernährung in Deutschland. Und das finde ich wirklich, also das so unerträglich, dass ich wirklich, wirklich hoffe, dass diese dass mehr Menschen das als ungerecht empfinden. Aber im Moment habe ich eher so das Gefühl, sieht's nicht so aus.
Es regt sie aber auch auf, ne?
Ja, es regt mich wahnsinnig auf, weil es einfach nicht sein muss. Wir haben dieses unfassbare Geld, und da gibt's ja viele verschiedene Berechnungen, wie viel wir alle dafür arbeiten müssten oder wie viele Jahre man Bürgergeld beziehen müsste, um auf so ein, also das würden wir alle nicht mehr erleben und unsere Kinder und Enkel auch nicht. Und wir reden von Geld, das einzelne Menschen in ihrem Leben und der Nachkommen wahrscheinlich auch nie ausgeben könnten. Und es fehlt an allen Ecken und Enden, und man könnte einfach wahnsinnig viel Gutes für alle tun.
Wie Menschen weltweit etwas bewirken und was wir von ihnen lernen können. Katrin Hartmann, Sie haben das erlebt. Sie haben entschlossenen Einsatz für Gerechtigkeit erlebt. Wollen Sie irgendein Beispiel mal rausgreifen?
Ich kriege im Moment schon Gänsehaut, wo ich nur dran denke. Ist eins meiner wirklich liebsten Beispiele ist die solidarische Bewegung in Griechenland, die ich damals besucht habe, 2017. Also man muss natürlich zum Hintergrund noch ein bisschen was sagen. Das war 2010, ist Griechenland ja in eine schwere Schuldenkrise gerutscht. Es gab von der sogenannten Troika von EZB, EU-Kommission und IWF harte Sparauflagen. Griechenland wurde zu einer sogenannten Austeritätspolitik gezwungen, was bedeutet, also öffentliche Ausgaben so wahnsinnig zurückfahren, dass das Land wirklich in eine humanitäre...
Rentenkürzungen.
Das Gesundheitssystem ist kollabiert. 4 Millionen Griechinnen und Griechen hatten, weil sie ihren Job verloren haben, auch keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung mehr. Also es war eine humanitäre Katastrophe, die so schlimm war, dass die griechische Sektion Ärztinnen der Welt aus Uganda teilweise und aus Afghanistan abgezogen worden sind,
zurück
nach Griechenland. Und ich war da und habe Geschichten gehört, die ich mir in einem Land in Europa niemals hätte vorstellen können. Also von wirklich Menschen, die ihre Krebsbehandlung, Diabetesbehandlung absetzen mussten. Es gibt keine konkreten Zahlen darüber, aber Schätzungen gehen davon aus, dass 50.000 Leute gestorben sind deswegen.
Und was haben Sie dann erlebt?
In dieser Situation ist eine solidarische Bewegung entstanden, die wirklich ein Viertel der griechischen Bevölkerung direkt erreicht hat. Es wurden solidarische Kliniken gegründet und zwar wirklich nicht von einer NGO, nicht von einer großen Organisation, sondern von Menschen, die aus diesen ganzen Protesten gegen die Sparmaßnahmen beschlossen haben, wir lassen uns nicht kaputt machen, niemand ist allein in der Krise. Und das war eine solche, ich kriege wirklich Gänsehaut, vielleicht sogar, haben wirklich so viele Menschen beschlossen, wir helfen nicht nur anderen Menschen, sondern wir entwickeln aus dieser Situation raus, versuchen wir in einer Gesellschaft, einer nicht-kapitalistischen Gesellschaft zu arbeiten und sie zu leben, wie wir uns das wünschen. Also in dieser wirklich großen Not haben Menschen Utopien entwickelt, wie es besser gehen kann. Diese solidarischen Kliniken haben sich wirklich mit solidarischen Ärztinnen und Ärzten zusammengetan und Menschen, die gesagt haben, da helfen wir jetzt mit. Die haben geschlossene Gesundheitszentren dann entweder übernommen oder besetzt, konnten Ärztinnen und Ärzte mobilisieren, die auch dafür waren, dass das Gesundheitssystem ein anderes wird. Eins, das nicht nur Krankheitsbekämpfung heißt, sondern den Menschen und krankenmachende Verhältnisse in Mittelpunkt stellt. Die haben diesen Menschen geholfen. Sie haben Medikamente besorgt. Sie konnten Krebsbehandlungen fortführen.
Also hat bedeutet, ich hatte keine Krankenversicherung als Beispiel, gehe ins Krankenhaus und ich würde aber trotzdem behandelt.
Nicht in einem offiziellen Krankenhaus tatsächlich. Mhm. Also die hatten wirklich keinen Zugang, ohne Krankenversicherung keinen Zugang zur Gesundheit, waren wirklich viele Millionen Menschen betroffen. Und die haben in diesen solidarischen Kliniken, die komplett basisdemokratisch organisiert waren, auch ohne Geld funktioniert haben, also durch Medikamentenspenden und so weiter, diese praktische Hilfe geleistet. Da gab es viele Diskussionen davon, machen wir jetzt die Aufgaben des Staates? Ist es jetzt schon Charity? Aber der Unterschied war, dass viele von denen geholfen wurde, die haben sich damit engagiert. Und die Idee dahinter war, wir nehmen den Menschen ihre Alltagssorgen, damit sie wieder Kraft haben, politisch tätig zu werden.
Können wir da mal an einem Beispiel bleiben, weil das ist ja so häufig ein Teufelskreis, weil wird mir eins genommen, beispielsweise die Krankenversicherung, kann ich die nicht mehr zahlen, dann habe ich vielleicht auch nicht mehr das Geld, um mich ordentlich zu ernähren, kann dann vielleicht meine Wohnung nicht mehr halten, rutsche ab, lande auf der Straße. Gab es da auch Hilfe?
Ja, ich will mal ein Beispiel erzählen, um es greifbar zu machen, weil es wirklich, es ist ein erschütterndes Beispiel. Die haben mir in einer Klinik in Piräus erzählt, eines Tages stand eine 16-Jährige völlig abgemagert, ausgemergelt mit Lungenentzündung vor der Tür und hat um Hilfe gebeten. Weil es hat sich dann rumgesprochen, es gab Flugblätter und die waren dann sehr bekannt, diese insgesamt 50 Kliniken in Griechenland. Und dann stellte man fest, okay, natürlich, du kriegst jetzt natürlich ein Antibiotikum, aber was ist bei dir zu Hause los? Dann stellte sich raus, Mutter ist an Krebs kürzlich gestorben, Vater hat seinen Job verloren, sie konnten keine Miete mehr bezahlen, die haben in dem aufgegebenen Schusterladen ohne Heizung gelebt, der Vater und die Kinder. und konnten nur überleben, weil sie von Nachbarn Essensspenden bekommen haben. Und dann ging diese solidarische Maschine los. Das heißt, man hat geguckt, okay, wie kriegen wir Anwälte, solidarische her, die da bei den, ich sage jetzt mal Stadtwerke, also bei der, gucken, wie man diese Stromschulden wegkriegt. Wo kriegen wir einen elektrischen Ofen her? Wie kriegen wir eine Essensversorgung hin? Wie stabilisieren wir diese Familie?
Um den Alltag wiederherzustellen.
Und das breitete sich wirklich auf den gesamten Alltag aus. Es gab solidarische Strukturen für Essen. Es gab Märkte ohne Mittelsmänner, wo dann wirklich bei Bäuerinnen und Bauern, Gärtnerinnen und Gärtnern eingekauft wurde, ohne einen Zwischenhändler, die haben bessere Preise bekommen, man konnte es billiger verkaufen. Das waren riesige Märkte, also das waren nicht Nischen, das waren wirklich riesige Märkte, wo dann auch noch jeder, der dort verkauft hat, noch einen Teil gespendet hat für wirklich Leute, die total rausgefallen sind.
Aus Heilbronn schreibt uns gerade Marie und sagt, finde es gut, was Frau Hartmann anspricht. Sie hat zu Recht mit allem, denn sie ist Alleinerziehende, hat ihren Sohn mittlerweile erwachsen, hat studiert. Aus Erfahrung weiß sie, schreibt dann Marie weiter, dass es viele Mütter gab, vermutlich immer noch gibt, die aufs Essen verzichtet haben, damit sie ihre Kinder einigermaßen satt bekommen. Für meinen Sohn muss ich in der Schule täglich 2,50 fürs Mittagessen bezahlen. Ich wusste nicht, woher ich das Geld nehmen sollte. Das Konto rutschte in die roten Zahlen. Als ich endlich wieder eine Vollzeitstelle hatte, habe ich gute 2 Jahre gebraucht, bis das Konto wieder eben war. Es war eine schlimme Zeit. Danke an Frau Hartmann, dass sie solche Themen recherchiert. Leider haben die Reichen eine solch mächtige Lobby und gehen auch über Leichen. Hat nichts mit Neid zu tun, was immer als Argument herangezogen wird. Es geht um Gerechtigkeit und das, was selbstverständlich sein sollte. Katrin Hartmann, was sagen Sie zu dieser Nachricht?
Ja, danke Marie erstmal. Und das macht mich echt wütend, wie man Menschen in einem so reichen Land einfach vom Bus werfen kann. Mütter, Kinder, Menschen, die ja alle arbeiten und sich von früh bis spät ihren Alltag organisieren müssen. Und es muss einfach nicht sein. Es muss nicht sein. Und was eben Marie gesagt hat, das stimmt. Reiche haben eine super große Lobby. Viele in Deutschland meinen ja auch, sie wären etwas näher an den Reichen dran, als sie in Wahrheit gefährdeter sind, nach unten abzurutschen. Und das ärgert mich auch wahnsinnig, dass Reiche das einfach wirklich geschafft haben und die sie unterstützende Politik, es wird mehr Politik für Wohlhabende gemacht als für die Allgemeinheit, damit einfach so durchkommt. Und es geht um Gerechtigkeit, hat Marie gesagt. Und das ist genau der Punkt. Und das ist genau das, was ich bei allen diesen Recherchen, so großes Elend war, das ich gesehen habe. Die Kämpferinnen und Kämpfer kämpfen nicht um einzelne Missstände, um dass da ein bisschen was besser wird, sondern sie kämpfen für bedingungslose Gerechtigkeit. Und das ist so ansteckend, weil es einfach, Gerechtigkeit ist universal. Das gilt weltweit. Da gibt's Gerechtigkeit, da gibt's keine Kategorien.
Ja.
Und das ist wirklich ansteckend und auch dieser unbedingte Wille, Utopien zu entwerfen, die gerecht sind.
Dann wollen wir doch nochmal bei den Beispielen bleiben. Also wir hatten gerade eben Griechenland. In Griechenland haben Sie noch mehr Beispiele erlebt. Was denn noch?
In Griechenland habe ich zum Beispiel, das hat mich ja am meisten berührt und auch wirklich so, dass in einer so großen Not die ganze Gesellschaft durch diese solidarische Bewegung halt nicht nach rechts abgerutscht ist, sondern sich in dieser Krise, krieg schon wieder Gänsehaut, für radikale Menschlichkeit entschieden hat. Und auf diese Art und Weise, weil sie Menschen stabilisiert haben in ihrem Alltag, diesen Menschen die Möglichkeit gegeben hat, politisch aktiv zu werden, zu sagen und auf die Straße zu gehen und gemeinsam zu demonstrieren, was, und das will ich noch anmerken, den großen Erfolg zum Beispiel hatte, dass das Gesetz geändert wurde, und zwar dahingehend, dass auch Menschen ohne Arbeit das Recht auf den Zugang zu Krankenhäusern und Gesundheit haben. Das haben die Bürgerinnen und Bürger und Ärztinnen gemeinsam erkämpft. Das heißt, das war das erste Mal in Europa, dass es ein solches Gesetz gab, dass man nicht erst einen Job haben muss, um Gesundheitsversorgung zu bekommen.
Da steckt ja etwas drin, was Sie gerade nennen, dass man eine Lobby anscheinend überwunden hat. Wenn Ärzte und Patienten gemeinsam demonstrieren.
Genau.
Das wäre ja hier gar nicht vorstellbar.
Ja, warum nicht? Also ich meine, wir haben eine unfassbare Zwei-Klassen-Medizin, die immer mehr Menschen von uns benachteiligt. Ich weiß es ja selber, ist es mittlerweile überhaupt nicht mehr möglich, einen Facharzttermin zu bekommen, weil es immer heißt, nö, wir machen jetzt hier ja Selbstzahler gerne. Privatpraxis auf einmal.
Ist ungerecht.
Und das ist einfach ungerecht, genau. Und ich finde dieses Empfinden von Ungerechtigkeit, das zuzulassen und nicht irgendwie eine Schuld irgendwo anders zu suchen, das finde ich total fundamental wichtig und faszinierend. In Griechenland war ja, dass aus dieser solidarischen Bewegung raus, von den Menschen, die selber total arm waren, diese Menschen auch noch 800.000 Geflüchtete unterstützt haben, die 2015 in diesem sogenannten Sommer der Migration in Griechenland angekommen sind, dort gestrandet sind, teilweise in die übelsten Lager gesteckt worden sind, dass die mit versorgt worden sind, dass sie gleich integriert wurden. Und das hat auch wirklich den rechten Parteien dieser goldenen Morgenröte das Wasser abgegraben.
Was war denn da der Schlüssel? Denn Marie hat ja noch ein ganz wichtiges Wort genannt, nämlich Neid. Und wenn da jetzt Menschen aus anderen Ländern kommen, die vielleicht dann etwas bekommen, ist der Neid ganz schnell dabei. Was hat in Griechenland funktioniert, dass die Menschen vielleicht weniger neidisch geworden sind?
Ich glaube wirklich, das Empfinden, dir geht's schlecht, mir geht's schlecht, lass uns zusammen dagegen kämpfen. Und wir haben jetzt eine Chance, nicht nur diesen Missstand irgendwie zu bearbeiten, sondern die Chance, an einer strukturellen Veränderung zu arbeiten, die allen hilft, so dass es allen gut geht. Und dieses gemeinsame Empfinden war es. Und es gab natürlich vorher schon tolle solidarische Strukturen auch für Geflüchtete in Griechenland.
Jetzt haben Sie eine tolle Überschrift für oder eine Unterschrift fürs Buch gewählt, wie Menschen weltweit etwas bewirken und was wir von ihnen lernen können. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, muss ich ja fast eine zynische Schlussfolgerung ziehen. Uns geht's immer noch zu gut, als dass wir gemeinschaftlich Probleme anpacken.
Ich glaube, vielen von uns geht's überhaupt nicht gut. Aber diejenigen, die ihre Privilegien auf unser aller Kosten verteidigen, die sind einfach sehr, sehr laut. Und diesen Lärm zu übertönen, das ist viel Arbeit und das ist schwer. Aber wir müssen das machen, weil dazu gibt es meines Erachtens gar keine Alternative, weil sonst trifft es uns alle. Sei es durch soziale Ungleichheit, sei es durch die Klimakrise. Wir müssen dagegen zusammenhalten. Aber wir haben das ja vor den Wahlen verfolgt. Es wird immer jemand Schuldiges. Es gab nur noch ein Thema. Es gab eine irre Hetze gegen Migration und Geflüchtete, die dann plötzlich schuld waren. Und natürlich lenkt das ab. Und ich habe immer so das Gefühl, das ist so mein Antrieb auch beim Schreiben und Recherchieren, zu gucken, wo sind denn diejenigen, die das Gute, das wir uns ja eigentlich alle wünschen. Wir wollen ja alle in Sicherheit leben. Wir wollen alle, dass unsere Familien versorgt sind. Wir wollen ein gutes Gesundheitssystem, Bildung, all diese Dinge. Wo sind diejenigen, die das verhindern? Und gegen die kann man sich zusammenschließen und dagegen kämpfen. Und das haben die Menschen in Griechenland halt eben gemacht. Und einfach wirklich diese radikale Menschlichkeit anstatt Ausschluss, das hat mich tief bewegt.
Die erste Straßenbahn verlässt das VW-Stammwerk in Wolfsburg. Katrin Hartmann, das war keine Meldung zum 1. April mit der VW-Straßenbahn, aber dennoch, was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist auch eine wunderschöne Geschichte, die mir total gut gefällt, nämlich auch eine aus Deutschland. Ich habe ja dann auch noch nach Beispielen in Deutschland geschaut, nach Initiativen, die wirklich die Struktur verändern wollen und nicht nur helfen oder ein bisschen Engagement zeigen. Und da gab es bis vor zwei Jahren eine Initiative in Wolfsburg, tatsächlich in der Verkehrswendestadt Wolfsburg, wie es die Aktivistinnen und Aktivisten genannt haben aus der Klimagerechtigkeitsszene, die zusammen mit den Beschäftigten und Gewerkschaften versucht haben zu sagen, wir müssen Volkswagen zu einem ökologischen Unternehmen umbauen und gleichzeitig die Arbeitsplätze schützen, weil das war noch zwei Jahre bevor Volkswagen in eine vermeintliche Krise gerutscht ist. Es ist keine wirkliche Krise, es werden halt bestimmte Renditen nicht erreicht.
Arbeitsplätze abgebaut werden, ist es für Menschen schon eine Krise?
Das ist richtig, das ist eine Krise, aber die Erzählung ist auch hier völlig falsch. Also man sagt immer, wenn die Autoindustrie nicht mehr Autos bauen kann, dann gibt es Arbeitsplatzverluste. Aber es gibt Berechnungen, wenn die Autoindustrie umgebaut wird, wenn sie
etwas anderes
Straßenbahnen bauen, Busse bahnen, Lastenfahrräder, was anderes bauen, dann gibt es sogar noch zusätzliche Arbeitsplätze. Und zwar zigtausende. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber gibt es eine Berechnung von unter anderem einem IG Metaller, die das berechnet haben. Plus, wenn man noch irgendwie so Arbeitszeitverkürzung dazu nimmt, gibt es noch mehr Arbeitsplätze. Plus Verkehrswende gibt es noch mehr Arbeitsplätze. Also da gibt es ganz andere Zahlen als das, was uns weiß gemacht wird.
Würde aber bedeuten, mal raus aus dem Standarddenken und ganz neu zu denken,
genau,
oder? Was steckt dahinter?
Und das finde ich das Interessante daran, dass das wirklich eine Aktion war, die einfach zum einen angetreten ist, um zu sagen, wir versuchen mal das Unmögliche möglich zu machen oder überhaupt nur zu denken. Und die Geschichte mit der Straßenbahn war die folgende. Diese Aktivistinnen und Aktivisten haben einen vollbesetzten Autozug auf einer Brücke in Wolfsburg über dem Kanal gestoppt, haben da ein großes Banner drüber gehängt, auf das eine Straßenbahn draufgemalt war, weil das war die Forderung, Volkswagen soll Straßenbahnen bauen, und haben dann dem Lokführer irgendwie gesagt, mach mal Pause, es ist nicht gegen dich, es ist für uns alle, hier hast du Schokolade, Kuchen, Kaffee, was immer du möchtest. Wir machen jetzt hier mal Pause. Und davon gab es Fotos. Und diese Fotos landen dann in den Medien mit der Schlagzeile, die erste Straßenbahn verlässt das Stammwerk in Wolfsburg. Und das hat natürlich einen riesen Rummel, Medienrummel nach sich gezogen. Aber es hat auch eine Möglichkeit gezeigt, zu zeigen, vielleicht ging's ja. Warum nicht mal über sowas nachdenken, anstatt immer an irgendwas festzuhalten?
Nur wichtig wäre ja, mit Entscheidern zu sprechen. Gab's denn Rückmeldung aus der Geschäftsführung?
Ja, Volkswagen hat sich natürlich schwer dagegen gewehrt. Das gab auch diverse Prozesse wohl, aber da war, wie es in dem Song so schön heißt, alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber es gab keine Gesprächsebene. Aber es gibt trotzdem in VW-Werken Beschäftigte, die sich denen angeschlossen haben. Also sowohl in Wolfsburg als auch an anderen Standorten, die gesagt haben, ja, wir wollen doch alle was Sinnhaftes arbeiten.
Nur da brauchst dann wirklich die Bewegung ja von allen Seiten. Also wir hatten eben das Beispiel Griechenland. Da waren es dann die Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit Patientinnen und Patienten. Hier hat es denn eben nicht ausgereicht. Also hier waren es Betriebsräte, haben Sie jetzt gerade eben gesagt, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber die andere Ebene oben drüber nicht. Haben wir andere Strukturen oder woran liegt das?
Das liegt, also so schnell geht es natürlich nicht. Also das ist das eine. Und das andere ist, dass das natürlich erstmal, also es ist ja wirklich, die Autoindustrie in Deutschland ist ja so, also auch mit Narrativen behaftet, dass es total schwer ist, da durchzukommen. Natürlich wird niemand auf der Chefebene mit Riesenbonus jedes Jahr sagen, okay, dann bauen wir halt Straßenbahnen. Solange E-SUVs und andere dicke Autos, die eben überhaupt nicht klimafreundlich sind, die Kassen klingeln lassen. Aber es gibt Beispiele überall von Unternehmen, auch in der Automobilindustrie, GKN in Florenz, Autozulieferer für Ferrari und andere Luxusmarken, die das geschafft haben, aber indem die Beschäftigten sozusagen die Fabrik übernommen haben.
Wir gucken auf Lösungen, wo Menschen gemeinschaftlich etwas anpacken und die Welt ein Stück besser machen. Katrin Hartmann, Sie haben weltweit viele Beispiele recherchiert. Jetzt gehen wir gerade mal nach Sambia. Was haben Sie denn da erlebt?
Ja, Sambia. Dort habe ich einen Bauern getroffen, Roy Micello, der mich in sein kleines Paradies geführt hat, sozusagen, wo er agrarökologisch arbeitet. Ich war 2023 im November in Sambia, da war eine extreme Dürre, da war Sambia kurz vor einer Hungersnot. Kurz danach hat der Präsident einen Katastrophenfall ausgerufen, weil das Land so durch den vielen Dünger, der eben durch so eine falsche Entwicklungshilfe, wie sie auch von reichen Stiftungen wie der Bill und Melinda Gates Foundation, der Rockefeller Foundation, diese Agrarinitiative Alliance for Green Revolution in Africa unterstützt worden ist, nämlich mit möglichst viel Dünger, möglichst viel Gift, die Erträge zu steigern. Ist nicht passiert, die Böden sind degradiert. So, und jetzt gibt's den wunderbaren Roy Micello, der festgestellt hat, als auch konventioneller Bauer, der viel Dünger benutzt hat. Die Preise für Dünger sind nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine explodiert. Der beruht ja auf Erdgas. Und er sagt, ich muss da was anders machen. Er hat ein agrarökologisches Seminar gemacht. Agrarökologie ist ein bisschen anders als einfach Ökolandbau, sondern ein ganzheitliches System mit Kreisläufen, mit einer Art von Anbau, der die Böden schützt. Und der auch wissenschaftlich belegt, muss man immer dazu sagen, durch viele Studien, die Erträge steigert, mehr Beschäftigung schafft, Wasser spart, mit weniger Wasserausraum, kein Gift braucht und kein Dünger.
Festzuhalten ist an der Stelle erstmal wieder ganz anders denken.
Genau, ganz anders denken. Und das ist auch wieder ein Beleg dafür, die Lösungen liegen auf dem Tisch, die sind bekannt. Die Frage ist wiederum, wer verhindert sie oder wer promotet was anderes? Wofür gibt es das ganze viele Geld? Das gibt's leider nicht für Roy Micello, aber er hat mich da eben durch seinen Garten geführt. Das war grün. Er hat in die Erde gefasst und hat gesagt, schau, das ist gesunder Boden, da räkelten sich die Würmer, es roch wahnsinnig gut. Er hat mir seine 4 Hektar gezeigt, worauf er, oder 5 Hektar, worauf er 39 verschiedene Pflanzen anbaut, ein Schlüssellochgarten, der seine Familie ernährt, und dann gehen wir so an seinem Haus vorbei und er sagt, ciao, Solaranlage auf dem Dach, die konnte ich mir nach einer Ernte leisten.
Okay, bis hierhin, da machen wir mal das Stichwort, was in Deutschland dann wieder käme oder auch in anderen Ländern der Welt auch, wenn es dann einem gut geht. Jetzt haben wir Roy Micello gehört, dann kommt die Neiddebatte.
Ja, wahrscheinlich, aber
wie ging's weiter?
Das Schöne daran ist ja, dass Roy Michello gesagt hat, ich habe so gute Erfahrungen gemacht, ich will das allen anderen zeigen. Also der macht es gibt einen organischen Dünger, den macht er selber, und er sagt, ein Liter von dem Kunstdünger kostet so und so viel, für das Geld kann ich 200 Liter von meinem vollkommen organischen Dünger herstellen, ich will das anderen Bäuerinnen und Bauern zeigen. Und er hat dann wirklich, weil ich gesagt habe, aber ich kriege dafür kein Geld von der Regierung. Das geht schön an die Agrarkonzerne. Was mache ich? Ich mache mein eigenes Landwirtschaftsprogramm jetzt hier vor Ort und ich überzeuge alle meine Nachbarinnen und Nachbarn, so zu wirtschaften. Und er hat dann gesagt, ich habe bei meinem Nachbar angefangen, der hat immer abgefackelt, Kunstdünger benutzt und hat aber irgendwie keine guten Ernten eingefahren und hat meinen schönen Garten gesehen und gesagt, wie machst du das? Sag ich, zeige ich dir. Machen wir zusammen, wenn du nicht überzeugt bist, lässt es wieder. Und dann strahlt er mich an und sagt, der hat seit dem Abend arbeitet der agrarökologisch und so bin ich Stück für Stück vorgegangen. Wir arbeiten ja alle agrarökologisch und mittlerweile, wir haben immer noch Kontakt, ich kriege immer über WhatsApp Fotos geschickt von Schulungen, die er macht. Mittlerweile hat er Gäste aus der ganzen Welt, aus Indien kommen Gruppen, die sich das zeigen lassen. Und das ist das total Tolle. Das sind nicht einfach einzelne kleine Lösungen, die für eine Situation passen. Das ist übertragbar. Es ist kollektiv und es ist übertragbar auf andere Länder, auf die ganze Welt. Wenn man so will, kann man Agrarökologie übertragen. Da gucken guckt nur einer in die Röhre und das ist die Agrarindustrie, die Gift und Dünger verkauft, das die Böden ruiniert und das Klima ruiniert.
Wir waren schon in Griechenland, wir waren in Sambia, wir waren in Wolfsburg und jetzt gehen wir wohin, Katrin Hartmann?
Vielleicht nach El Salvador?
Was gibt's da?
In El Salvador gibt's eine Bewegung, die feministische Arbeiterinnenbewegung, die ich kennengelernt habe. Vor 10 Jahren war ich, glaube ich, dort und habe Estella kennengelernt, die dort für eine Textilfabrik gearbeitet hat, in die ein großer deutscher Sportartikelhersteller unter sehr ausbeutenden keinen Namen, aber man kann es vielleicht vorstellen. Die sind auch recht bekannt geworden. Vor 20 Jahren da Aufträge hatte in einer Fabrik, die wirklich die Frauen wahnsinnig ausgebeutet hat. Und Estella Ramirez hat irgendwann einfach mal gesagt, jetzt reicht's. Was im Übrigen einfach bei ganz vielen von diesen Initiativen und Bewegungen, ich will gar nicht sagen Initiativen, sondern Bewegungen war, dass einfach Leute gesagt haben, es reicht jetzt. Wir machen das nicht mehr mit.
Klingt aber auch raus, dass da eine Wut war.
Da war
jetzt
Wut.
Nicht so eine Opferhaltung, es mir reicht, ich mache gar nichts mehr, sondern ich klopfe auf den Tisch.
Es war eine Wut, darüber so ungerecht behandelt zu werden, so schlecht bezahlt zu werden, die Kinder nicht von der harten Arbeit in der Textilfabrik ernähren zu können. Da war einfach eine Wut und Estella hat dann eben eine Gewerkschaft gegründet, der sich viele Frauen angeschlossen haben, was ich heute noch wirklich da so voller Bewunderung bin, weil El Salvador zu der Zeit, als ich da war, eines der gewalttätigsten Länder der Welt war, ist es im Prinzip immer noch. Es hat sich so ein bisschen verschoben. Mhm. Aber tatsächlich ein extrem patriarchales Land und es waren Frauen, die aufgestanden sind. Und dann hat dieser Fabrikbesitzer nach dieser Gewerkschaftsgründung die Fabrik geschlossen. War da so eine ganz übliche Methode, Fabrik schließen, Maschinen rausschaffen.
Also Jobverlust.
Jobverlust, keine Gehälter mehr ausbezahlt. Und diese Frauen haben sich dann gesagt, nee. Du kommst, das machst du hier nicht. Und haben diese Fabrik Tag und Nacht besetzt, damit dieser Fabrikboss die Maschinen nicht rausschaffen kann und einfach irgendwo anders wieder eine neue Fabrik aufmachen kann. Das war da gang und gäbe. Und haben da wirklich Aufmerksamkeit in der ganzen Welt dafür bekommen, mithilfe einer NGO, der Romero-Initiative in Münster, die das publik gemacht haben. Es gab wahnsinnig viel Solidarität. Auch ganz wichtig, Bündnisse schließen. Globale Solidarität funktioniert so, dass man eben diese Arbeitsteilung quasi hat. Und
Wie ist es heute?
Naja, also sie haben damals tatsächlich geschafft, dass Gesetze auch geändert wurden. Also sich einfach die Sozialabgaben einstecken und so weiter. Das ist jetzt ein Straftatbestand. Die Gewerkschaft ist viel größer geworden. Natürlich ist der Zustand mit dem Präsidenten Bukele in El Salvador krass. Das ist seit Jahren Ausnahmezustand, seit er an der Regierung ist. Die Menschen werden drangsaliert. Die müssen, es gibt sie noch, allzu viel kann ich dazu nicht verraten aus Sicherheitsgründen, aber sie sind nach wie vor solidarisch, weil sie halt auch wissen, vielleicht, der ist wahrscheinlich irgendwann weg und dann sind wir immer noch da. Und was sie geschafft haben, und das finde ich so berührend und auch so wirklich toll, dass sie wirklich einfach andere Frauen ermutigt haben. Ich weiß noch einen Satz von einer Frau, die wir damals, ich war in El Salvador vor 10 Jahren, die wir da getroffen haben, die gesagt hat, ich wollte auch so eine mutige Frau werden wie diese Frauen. Oder die gesagt haben,
Vorbilder schaffen.
Vorbilder schaffen. Mhm. Ich möchte, wenn man einmal verstanden hat, was Unterdrückung ist, dann kommt man da nicht mehr dahinter.
Und Sie haben jetzt den Vorteil, Sie sind rumgereist und haben so viele positive Beispiele sehen können. Was ist denn jetzt Ihre Analyse? Was braucht es? Sind es die strukturellen Veränderungen?
Strukturelle Veränderungen, genau. Also das klingt immer so abstrakt. Überhaupt alles aus diesem Weltrettungskosmos klingt irre abstrakt. Solidarität klingt abstrakt. Strukturelle Änderungen heißt, dass man wirklich an die Ursachen rangeht. Und wenn man an die Ursachen rangeht, hat es immer mit Gerechtigkeit zu tun. Und das Allerwichtigste ist, dass die wenn man das tut, werden die ökologischen und die sozialen Fragen gleichzeitig beantwortet. Kurzes Beispiel, nur um bei El Salvador zu bleiben. Indem die Arbeiterinnen und dort für höhere Löhne gestritten haben, für Gewerkschaften und andere Gesetze und die Bedingungen, theoretisch, das ist immer noch alles schwierig, es ist alles nicht so einfach, aber theoretisch, indem sie die Bedingungen in den Textilfabriken verbessern für die Menschen, beantworten sie auf Umwegen sogar die Plastikfrage im Meer, wenn man so will, weil man dann diese Fast Fashion nicht mehr einfach auf dem Rücken der Arbeiterinnen und Arbeiter produzieren kann. Und gleichzeitig,
weil alles ein großer Kreislauf ist.
Genau. Also der Plastikmüll im Meer rührt hat sehr viel mit den Löhnen in Fabriken zu tun. Und ich glaube, wenn wir so denken und die Gerechtigkeitsfrage in den Mittelpunkt stellen, dann können wir von da ausgehend ganz viel beantworten. Was oft gemacht wird und was wir niemals machen dürfen, ist diese Fragen gegeneinander auszuspielen, weil dann haben die Privilegien haben, die Möglichkeit, auch uns gegeneinander auszuspielen.
Und es ist schön zu sehen, wie diese positiven Beispiele Sie angesteckt haben, wie lebendig Sie jetzt heute Vormittag erzählt haben. Also vielen Dank erstmal für den Besuch in SWR 1.
Sehr, sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.